Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Lennart Pyritz. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Falsche oder schlechte Aussprache von Wörtern, ein gestörter Redefluss oder ein stark begrenzter Wortschatz. Störungen der Sprachentwicklung bei Kindern treten in vielen Formen auf. Und auch nicht selten. Vor einigen Jahren wurden bei jedem achten Kind im Alter von 5 bis 14 Jahren eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. Die Ursachen reichen von Hörstörungen über genetische und psychische Faktoren bis zu mangelnder Sprachförderung durch das Umfeld. Oft kann eine Sprachentwicklungsstörung gut behandelt werden, doch es gibt auch Störungen wie Stottern oder Poltern, die in der Kindheit beginnen und bis ins Erwachsenenalter andauern können. Was hinter solchen Sprachentwicklungs- und Sprechstörungen steckt und wie sie therapiert werden können, das ist das Thema der heutigen Ausgabe der Sprechstunde bis 11.30 Uhr. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr berichten wir davor zunächst über eine Reihe anderer aktueller Themen aus der Medizin. Wir blicken auf das Thema Corona-Impfung und da speziell die Frage, welche praktischen und logistischen Herausforderungen und Probleme bei der Impfung hochbetagter Menschen über 80 Jahre auftreten, die zu Hause leben, zum Beispiel bei der Terminvereinbarung oder dem Erreichen eines Impfzentrums. Außerdem wird es um die elektronische Patientenakte gehen, die zum Jahresbeginn eingeführt wurde. Und wir berichten, passend zum anhaltenden Lockdown, über eine neurologische Studie, die untersucht hat, was in unserem Gehirn bei Einsamkeit geschieht. Und nach den 11 Uhr Nachrichten widmen wir uns dann in einem Interview speziell der Frage, welche Erfahrungen Stotternde im Alltag machen und wie Mitmenschen reagieren sollten, wenn jemand stottert. Und damit zum heutigen Schwerpunktthema Sprach- und Sprechstörungen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist unser Gesprächsgast dafür aus Mainz zugeschaltet, Dr. Anne Lessig, Leiterin der Abteilung für Kommunikationsstörungen an der Hals-Nasen-Ohrenklinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz. Und ich stelle Sie zu Beginn einmal ganz ausführlich vor. Sie sind auch Fachärztin für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen und Landesärztin für Sprach-, Sprech-, Stimm- und hörbehinderte Menschen in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Frau Lessig.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Lessig, ich habe eben eine Krankenkassenauswertung genannt, nach der vor einiger Zeit bei jedem achten Kind im Alter von 5 bis 14 Jahren eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert wurde. Deckt sich das in etwa mit Ihrer Erfahrung?
Eindeutig, und die Zahlen sind korrekt. Es ist so, dass in Deutschland bei 10% der 4- bis 5-jährigen Kinder eine Sprachentwicklungsstörung gesichert wurde. Und dass bei 20% der Kinder ein Verdacht auf eine Sprachentwicklungsstörung besteht. Das heißt also, jedes fünfte Kind ungefähr ist betroffen. Und kleinere Ausprägungen von Sprachentwicklungsstörungen oder auch so Sprachentwicklungsstörungen können dann oft meistens sehr gut behandelt werden.
Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein, auf die Behandlung. Wie verbreitet sind denn Sprechstörungen im Erwachsenenalter? Gibt es dazu verlässliche Zahlen?
Man weiß, dass 1% aller Erwachsene vom Stottern betroffen sind. Also, dass Stottern hier eine motorisch-artikulatorische Auffälligkeit ist, eine Redeflussstörung. Kinder sind in ihrer Entwicklung zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr davon sehr viel häufiger betroffen. Zu Sprachstörungen, die teilweise erworben sind aufgrund von Schlaganfall oder anderen Erkrankungen. Dazu gibt es keine so verlässlichen Zahlen, aber auch da sind sehr viele Menschen betroffen.
Bevor wir jetzt noch genauer auf die Begriffe Sprachentwicklungsstörung, Sprachstörung und Sprechstörung eingehen, das nehmen wir nachher nochmal genauer auseinander. Lassen uns erstmal grundlegend darauf schauen, was eigentlich dahinter steckt. Also, was ist Sprache eigentlich? Aus welchen Teilen besteht die?
Ja, Sprache kann man einteilen nach linguistischen Ebenen. Das heißt, eine der Ebenen ist zum Beispiel die Semantik, das Sprachverständnis. Also, dass die einzelnen Worte und das, was wir sprechen, eine inhaltliche Bedeutung hat. Hinzu kommt das Lexikon oder auch der Wortschatz. Und da haben wir einen passiven und einen aktiven Wortschatz. Der passive Wortschatz ist meistens sehr viel umfangreicher. Sehr gebildete Menschen haben einen sehr umfangreichen Wortschatz von 30 bis 40.000 Wörtern. Goethe als einer der gebildetsten Menschen hatte wohl einen passiven Wortschatz von 60 bis 70.000 Wörtern. Aber im Alltag verwenden wir deutlich weniger Wörter, an die 8.000 bis 10.000 Wörter dann aktiv. Ja, eine weitere Ebene ist die Grammatik und dabei gibt es die morphologische und syntaktische Ebene. Das heißt, was machen wir mit dem einzelnen Wort und wie verändern wir das, wenn wir das grammatikalisch verwenden wollen? Zum Beispiel können wir von einem Wort den Plural bilden, ein Auto, mehrere Autos, oder aber wir können ganze Sätze bilden und auch da gibt es viele Regeln im Deutschen und auch das kann in der Entwicklung gestört sein. Und die weitere Ebene ist dann die Artikulation, also das Sprechen. Und hierbei haben wir sowohl eine motorische Komponente, wie verwenden wir unsere Lippen, unsere Zunge. Das ist dann die Phonetik. Und da gibt es dann Störungen, die dann durch ein zum Beispiel Lispeln auftreten, wenn zum Beispiel ein S nicht richtig gebildet werden kann oder Zischlaute nicht korrekt verwendet werden können. Und dann gibt es die phonologische Ebene, nämlich das Erkennen, wie ein Laut im Wort steht und was dieser Laut für eine Bedeutung hat. Das sind oft sehr viel schwerwiegendere Artikulationsstörungen oder Probleme, die also die phonologische Bewusstheit bedingen. Und diese Fähigkeit, diese phonologische Bewusstheit braucht man, um zum Beispiel Reimpaare finden zu können. Also Haus, Maus, Klaus zum Beispiel. Da erkenne ich, dass der Anlaut also eine Bedeutung hat. Das sind also die phonologische Ebene der Artikulation.
Also durchaus
auch Lautdiskrimination.
Ja, komplexes Gebilde, die Sprache, wo sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen dann Störungen auftreten können. Sie haben eben schon den Begriff Entwicklung genannt. Wenn man sich das mal im Durchschnitt anschaut, da gibt es natürlich eine ganz normale Streuung. Aber wie sieht sozusagen ein normaler Spracherwerb in der Kindheit aus, über die Zeit gesehen?
Ja, als erstes beginnt es eigentlich erstmal mit der Sprachwahrnehmung. Bevor ich Sprache erwerben kann, muss ich sie erstmal wahrnehmen können. Und das beginnt mit der Entstehung des Hörens. Und zwar schon vor der Geburt, nämlich in der Schwangerschaft, ab der 22. Schwangerschaftswoche. Da kann der Fetus Sprache schon wahrnehmen und lernt schon die ersten Sprachbetonungsmuster. Und Sprachproduktion beginnt dann quasi schon mit dem ersten Neugeborenenschrei. Danach bildet das Kind so Sprudel- und Gurrlaute. Und danach kommen dann die ersten Doppelsilben, so ein Ba, 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 Da, 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 bis dann die ersten Worte entstehen zum ersten Geburtstag. Interessant wird es dann, dass eigentlich zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr eine unheimliche Zunahme des Wortschatzes stattfindet, ein Wortschatzspurt, sodass die Kinder zum zweiten Geburtstag zwischen 300 bis 450 Wörter schon sprechen können und Zwei-Wort-Kombinationen machen, um dann zum dritten Geburtstag komplette Sätze zu sprechen, schon sowas wie ich backe Kuchen. Und zum vierten Geburtstag ist eigentlich Spracherwerb abgeschlossen. Das heißt, in den ersten vier Lebensjahren sind die Kinder und die Menschen omnipotent für Sprache, können jede Sprache der Welt erlernen. Und auch in dieser Zeit sehr, sehr leicht Sprache erwerben. Das heißt, unser Gehirn ist da besonders aufnahmefähig und ganz sensibel für Spracherwerb. Und in dieser Zeit ist es auch kein Problem, mehrere Sprachen zu lernen, wenn diese Sprachen ausreichend viel präsentiert werden. Ungefähr so 3 Stunden pro Tag, jede Sprache. Und in dieser Zeit, wie gesagt, ist das Kind unheimlich empfänglich für Spracherwerb. Und meistens ist der Spracherwerb zum vierten Geburtstag abgeschlossen. Und was danach noch hinzukommt, ist eigentlich noch Wissenserwerb und natürlich Feinheiten in der Sprache. Artikulatorisch ist es so, dass die Zischlaute oft als letztes erworben werden und die müssen dann zur Einschulung quasi da sein. Dann ist quasi der Mensch sprachlich fast fertig.
An welchen Stellen dieser Entwicklung treten denn dann typischerweise Störungen auf? Welche Sprachentwicklungsstörungen sind besonders häufig?
Ja, das, was ich schon gerade sagte, Zischlautstörungen im Vorschulalter sind sehr, sehr häufig. Aber meistens merken Eltern schon, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Spracherwerb, wenn zum Beispiel das Kind zum zweiten Geburtstag zu wenig Wörter spricht oder zum zweiten Geburtstag noch nicht zwei Wörter kombiniert. Wenn das Kind zum Beispiel keine W-Fragen versteht, warum, wieso, weshalb, oder Aufträge nicht versteht, dann haben Eltern meistens große Sorgen und kommen schon in die Sprechstunde. Später fällt es dann auch vielleicht im Schulalter, wenn Kinder Anweisungen oder inhaltliche Aufträge in der Schule nicht gut verstehen, Texte nicht gut erfassen können und wenn sie gestalterische Schwierigkeiten haben, in der Grammatik komplexere Sätze zu sprechen.
So komplex wie die Sprache sind dann vermutlich auch die Ursachen, die hinter solchen Sprachentwicklungsstörungen stehen können.
Genau, es gibt sehr viele Ursachen und das ist dann auch immer abhängig vom Zeitpunkt, wann diese Ursache eintritt oder wie schwer dieses Kind betroffen ist. Das häufigste sind Ursachen, dass Kinder Hörstörungen haben. Das können manchmal auch harmlose Mittelohrprobleme sein, wie Paukenergüsse im Kleinkindesalter, was sehr häufig vorkommt. Meistens kann man, wenn man das frühzeitig erkennt, auch sehr gut behandeln durch den HNO-Arzt oder Phoniater und PET-Audiologen. Aber es gibt natürlich auch durchaus etwas schwerwiegendere Gründe für Sprachentwicklungsstörungen. Zum einen, wenn die Funktion der Sprechorgane eingeschränkt ist, zum Beispiel eine Lippenkiefer-Gaumenspalte vorliegt, oder aber wenn wir genetische andere Ursachen haben, warum ein Kind erschwert Sprache erwerben kann, also im Rahmen von Entwicklungsverzögerungen oder zum Beispiel einem Syndrom wie Trisomie 21. Und oft sehr schwere Sprachentwicklungsstörungen, die in einer Familie gehäuft auftreten, sind oft genetisch veranlagt. Wobei man da nicht davon sagen oder reden kann, dass ein besonderes Gen betroffen ist, sondern meistens mehrere Gene betroffen sind.
Sie haben eben schon gesagt, oft merken die Eltern eben oder das nächste Umfeld, dass etwas nicht stimmt. Gibt es denn auch Sprachentwicklungsstörungen, wo das eben eigentlich nicht so leicht zu erkennen ist, dass es sich dabei eben um eine Sprachentwicklungsstörung handelt?
In der Tat gibt es das, und zwar fällt es dem Umfeld oft schwer zu erkennen, ob der Gegenüber inhaltlich verstanden hat. Und das bezieht sich dann auf die Semantik bzw. das Sprachverständnis. Oftmals kann man aus einer Situation heraus erkennen, worum es geht, aber wenn rein verbal sehr komplexe Anforderungen gestellt werden, ich kann ja nicht in den Kopf des anderen schauen und sehen, ob er es inhaltlich verstanden hat. Sodass also Sprachentwicklungsstörungen, die besonders diese rezeptiven Leistungen, das Sprachverständnis betreffen, oft nicht erkannt werden. Und dann auch meistens erst nach der Einschulung erkannt werden, wenn es große Probleme gibt beim Erlernen des Lesens und Schreibens, wenn inhaltlich komplexere Texte erfasst werden müssen.
In der Sprechstunde sprechen wir über Sprachentwicklungs- und Sprechstörungen. Ich nenne noch mal kurz die Telefonnummer, unter der Sie sich melden können. 00800 4464 4464, oder Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie solche Sprachentwicklungsstörungen überhaupt erkannt werden können. Wenn sie jetzt diagnostiziert worden sind mit medizinischer, mit ärztlicher Hilfe, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann eigentlich für solche Probleme?
Ja, am zielführendsten ist eigentlich die ambulante logopädische Einzeltherapie, weil man da mit einem Experten, einer Logopädin, gezielt am Defizit der Sprachentwicklungsstörung ansetzen kann und diese behandeln kann. Man weiß, dass wenn man in so einer Einzeltherapie möglichst intensiv behandelt, dann wird oft gerade in der frühen Kindheit sehr schnell das Defizit aufgeholt und dann kann auch ein normaler Spracherwerb daraus resultieren, dass also der Rückstand aufgeholt wird. Ansonsten gibt es natürlich noch andere Fördermöglichkeiten, additive Sprachförderung im Kindergarten oder Sprachintensivtherapien stationär, wenn durch ambulante Therapien die Kinder nicht ausreichend behandelt werden konnten, bis hinein ins Jugendlichenalter. Es gibt teilweise auch Sprachheilzentren, wo man dann über einen etwas längeren Zeitraum dann behandelt. Das ist dann oft abhängig vom Schweregrad der Sprachentwicklungsstörung und ob noch andere Kommunikationsstörungen hinzukommen, wie Mutismus oder Stottern.
Mutismus, können Sie vielleicht kurz erläutern, was dahinter steckt?
Mutismus ist eine Kommunikationsstörung, die oft im Kindes- und Jugendalter auftritt, aber durchaus auch im Erwachsenenalter noch eine Problematik darstellt, indem der Mensch zwar Sprache korrekt erworben hat, aber große Angst hat vor dem Sprechen in bestimmten Situationen und deswegen in ein Schweigen verfällt. Das heißt, mutistische Kinder sind oft schweigende Kinder und das kann durchaus auch ein Problem darstellen, insbesondere dann in der Schule oder später im Beruf.
Jetzt hauptsächlich über Sprachtherapie gesprochen. Gibt es auch Fälle, in denen Medikamente zum Einsatz kommen? Beispiel Mutismus, wenn sozusagen psychische Probleme mit dahinter stecken oder Befangenheit?
Genau. Gerade beim Mutismus gehört das eher in die Kategorie auch von Angststörungen, weil dort auch Ängste eine Rolle spielen und da kann man dann schon vereinzelt auch mit Unterstützung durch einen Kinder- und Jugendpsychiater medikamentöse Ansätze versuchen. Für Sprachentwicklungsstörungen gibt es leider kein Medikament. Bei Menschen, die neurologische Ursachen für Sprachstörungen oder erworbene Sprachstörungen haben, muss man dann jeweils gucken, ob es da andere Ursachen gibt wie Epilepsien und ob man dann quasi die Epilepsie grundlegend behandelt mit Medikamenten.
In der Sendung sind jetzt ja schon ein paar Mal die Begriffe Sprachentwicklungsstörung und Sprechstörung gefallen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, wie hängen die zusammen bzw. wie unterscheiden sich diese beiden Begriffe auch?
Sprache betrifft also auch das Inhaltliche, also das Sprachverständnis und alle damit verbundenen grammatikalischen Fähigkeiten und den Wortschatz, während das Sprechen eigentlich nur die rein motorisch-artikulatorischen Fähigkeiten meint. Also nur das Sprechen bezieht sich auf die Motorik, was mache ich mit meiner Zunge, den Lippen, meinen Wangen, dem Ansatzrohr. Und dann auch den Redefluss. Das heißt also hier auch dann, ob es zu Redeflussstörungen kommt, wie Poltern oder Stottern. Das sind dann eher die Sprechstörungen, während Sprache eben auch die anderen linguistischen Ebenen meint, wie eben Lexikon, Wortschatz, Sprachverständnis, Grammatik, die sonst bei reinen Sprechstörungen völlig normal entwickelt sind.
Also Sprechstörungen wie Stottern oder Poltern, das sind ja auch die, die sich dann eventuell bis ins Erwachsenenalter ziehen können. Woran liegt das, dass so eine Sprechstörung ja dann sozusagen chronisch werden kann?
Ja, oft kann man das nicht beeinflussen. Auch da gibt es wiederum eventuell genetische Faktoren oder neurologische Ursachen. In der Tat sind gerade vom Stottern sehr viele Menschen betroffen, nämlich 1% der erwachsenen Bevölkerung. Also wir gehen ungefähr davon aus, dass 800.000 Menschen in Deutschland Stotterer sind und davon sind 80% Männer. Im Kleinkindesalter, zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr sind es sehr viel mehr Kinder betroffen, aber meistens ist das sehr gut zu behandeln durch Stottertherapie, sodass sich das oft auch wieder verliert im Kindesalter.
Warum sind mehr Männer von Stottern betroffen als Frauen? Gibt es da Ursachenforschung, Gründe für diesen Geschlechtsunterschied?
Da gibt es leider noch keine wirklichen Ansätze zur Erklärung. Das ist momentan wissenschaftlich noch nicht wirklich erforscht, warum das so ist. Also das Einzige ist, dass man schaut, dass es durchaus Epilepsien geben kann, also etwas, was im Gehirn quasi fehlentwickelt ist oder wo es Schwierigkeiten gibt in der Sprechkoordination, Sprechmotorik. Also das sollte man auf jeden Fall auch unter Umständen neurologisch abklären. Aber ansonsten hat man eigentlich keine Ursachenklärung, warum es Männer da häufiger betroffen sind.
Neben dem Stottern haben Sie jetzt auch schon ein paar Mal das Poltern angesprochen. Was genau versteht man darunter?
Bei dem Poltern haben wir auch eine Redeflussstörung, die oftmals aber keinen Leidensdruck darstellt für den Betroffenen. Das heißt einfach, der Betroffene spricht sehr undeutlich und sehr schnell, sodass die Umgebung ihn nicht so gut verstehen kann. Für den, der aber spricht, der poltert, es stellt das meistens keine Problematik dar, sodass oft die Menschen, die poltern, sich gar nicht in Therapie begeben, in Sprachtherapie begeben, es sei denn, es kollidiert in ihrem beruflichen Umfeld, dass sie daraus ein Leidensdruck entsteht und dann doch sich in Therapie begeben.
Stichwort Therapien, wie sehen die denn dann noch aus, sozusagen, wenn solche Probleme oder Redeflussstörungen wie Stottern oder Poltern im Prinzip schon chronisch geworden sind im Erwachsenenalter, was kann man dann trotzdem noch dagegen unternehmen? Oder ja, wie kann man noch lernen, damit besser umzugehen im Alltag?
Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden, mit denen man Stottern behandeln kann. Es gibt die Stottermodifikation und auch das Fluency Shaping. Das sind zwei verschiedene Ansätze, wie man mit dem Stottern umgehen kann. Wir haben ja beim Stottern eine Kernsymptomatik. Das heißt, wir haben Blockaden, Dehnungen, Wiederholungen und man kann sowohl an der Kernsymptomatik arbeiten, aber auch an der Sekundärsymptomatik, nämlich meistens begleitet ja den Stotterer auch noch ein Vermeideverhalten und Ängste. Und am Anfang geht es erstmal darum, sich mit dem Stottern zu identifizieren und bei der Stottermodifikation dann zu desensibilisieren, auch zum Beispiel Pseudostottern zuzulassen, also dass quasi der Stotterer das akzeptiert, dass er stottert und sich nicht mehr so gehemmt fühlt dadurch. Und dann macht man meistens ein Situations- und Kommunikationstraining, sodass der Stotterer in alltäglichen Situationen mit dem Stottern besser zurechtkommt.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Sprachentwicklungs- und Sprechstörungen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Gesprächsgast zugeschaltet ist Dr. Anne Lessig. Sie leitet die Abteilung für Kommunikationsstörungen an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Universitätsmedizin Mainz. Und Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat zum Beispiel Herr Kruse aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Kruse.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Anmerkung oder Ihre Frage, bitte?
Also meine Anmerkung ist, ich habe vor 20 Jahren einen Nachbarn kennengelernt, der hat stark gestottert. Und da ich das im Prinzip von mir aus selber kannte aus der Kindheit, habe ich mich dem angenommen und habe das gemacht, was man mit mir gemacht hat. Und zwar habe ich angefangen, mit dem zu singen. So, und dem seine Sprachschwierigkeiten haben sich dann tatsächlich auch verbessert. Und heute singt er, also der hat mit seinen Freunden dann so eine Band aufgemacht, PAW in Düsseldorf. Und der singt heute und hat kaum Probleme mit Stottern. Und das Singen hat ihm wirklich geholfen.
Herr Kruse, vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich frage mal weiter an Frau Lessig. Ist das ein etabliertes Therapieverfahren bei Redeflussstörung Stottern?
Auf jeden Fall ist es eine Komponente, die man mit aufgreifen kann in der Therapie. Und in der Tat ist es so, dass viele Stotterer gerade beim Singen oft nicht diese Redeflussstörung haben, sondern ihnen das viel leichter fällt. Und wichtig ist dabei oft Sprechmelodie oder Singen, ist ja auch etwas Melodisches und man hat oft auch eine rhythmische Vorgabe oder einen anderen Rhythmus und man verändert beim Singen ja Tonhöhen und auch die Atmung und das sind alles Komponenten, die man in der Stottertherapie aufgreift und beeinflusst. Und oft fühlen sich Menschen beim Singen sehr wohl, weil Singen macht glücklich und damit kann man auch Ängste abbauen und Vermeidungsstrategien abbauen. Und das kann durchaus ein sehr guter Ansatz sein, um Stottern in seiner Intensität zu reduzieren.
Also vielen Dank für diese Anmerkung, Herr Kruse. Jetzt haben wir eine Hörerin aus Mecklenburg-Vorpommern in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, ich habe einen Enkelsohn. Er ist im Dezember 5 geworden und er hat immense Sprachstörungen insofern, als dass er keinen Satz sprechen kann, noch nicht und einige Worte, nur ganz wenige, also Papa und Mama ganz deutlich, aber im Kran würde dann zum Beispiel Hahn oder Mahn oder irgendwas sein. Es begann so, dass er eigentlich, als er geboren war, also bis zum zweiten Lebensjahr, so sich gar nicht äußerte, so ganz still war. Und dann, wie gesagt, fing er an, sich doch mehr zu äußern, aber ganz, ganz undeutlich. Es scheint sehr schwierig für ihn. Er ist in logopädischer Behandlung im Kindergarten, ja, in der Kita.
Frau Lessig.
Und ist denn das
Ich hatte schon Sie
die richtig, erste Frage.
Ja, fragen Sie gerne direkt nach.
Ist denn das Hören schon abgeklärt worden? Hört Ihr Enkelkind normal?
Er war in Kliniken nur ambulant halt. Es soll alles abgeklärt sein.
Ja. Das klingt nach einer sehr schweren Sprachentwicklungsstörung und meistens ist es so, dass man dann sehr intensiv Therapie braucht. Oft, gerade jetzt unter Pandemiebedingungen, wird durch die Praxen manchmal nur einmal wöchentlich ambulante Therapie angeboten. Aber wenn ein Kind so schwer betroffen ist, dann braucht es mindestens zweimal die Woche Therapie, wenn nicht gar besser noch eine Sprachintensivtherapie. Da kann man manchmal in Sprachreha-Kliniken fahren mit einem Elternteil, wo dann 3 bis 4 Wochen die Kinder in Behandlung sind. Aber es gibt auch vereinzelt Stellen, an denen man die Kinder alleine in so Intervalltherapien behandelt werden können. Das machen wir zum Beispiel an der Uniklinik in Mainz. Dort haben wir so eine Sprachintensiv-Intervalltherapie über 5 Wochen. Oder aber, wie gesagt, solche Sprachheilzentren, wo die Kinder bis zu einem Jahr in Behandlung sind. Und gerade im Hinblick auf die Schule sollte man, wenn gerade das Kind schon komplett abgeklärt ist, man schauen, dass man sehr intensiv jetzt in die Förderung reingeht, um dann zu schauen, wie weit entwickelt ist das Kind zum Zeitpunkt der Einschulung. Ja. Und dann würde man sicher schauen, wie der Förderbedarf des Kindes ist. Das heißt, unter Umständen ein sonderpädagogisches Gutachten erstellen, um zu schauen, wie man das Kind dann in der Schule weiter unterstützen kann.
Das wird es sein. Also das ist das, was nur jetzt noch möglich ist, ja. Ich glaube, er hat 3-mal wird er in der Kita geholt, zur Logopädie. Ich glaube, 3-mal in der Woche.
Ja.
Aber das ist offensichtlich nicht so. Also er macht kleine Fortschritte, aber es ist schon immens.
Ja, also dann hängt es wirklich davon ab, ob schon alles abgeklärt wurde, ob man vielleicht auch eine genetische Untersuchung gemacht hat oder auch ein EEG beim Kinderneurologen, ob eine Epilepsie noch vorhanden ist oder etwas anderes. Dass man, wenn man da sicher ist, dass alles abgeklärt ist, dann muss man wahrscheinlich nochmal weiter intensiv in die Förderung gehen. Unter Umständen, wie gesagt, mit einem Elternteil in eine Sprachvorsorgerehabilitation.
Sprachentwicklungs- und Sprechstörungen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich daran beteiligen und anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zugeschaltet aus Mainz ist unser Gesprächsgast Dr. Anne Lessig, Leiterin der Abteilung für Kommunikationsstörungen an der Universitätsmedizin Mainz. Frau Lessig, ich würde gerne kurz die letzte Frage auch nochmal aufgreifen, die wir vorhin mit Frau Herde besprochen haben im Interview. Erfahren Redeflussstörungen genug Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und auch in der Forschung Ihrer Ansicht nach?
Also ich kann da Frau Herde zustimmen, dass eine Sprechbehinderung oder ein Stottern sicher zu wenig im Fokus der Gesellschaft ist. Und ich finde, sie hat das sehr schön zusammengefasst. Selbsthilfe ist sicher ein ganz wichtiges Thema und vor allen Dingen selbstbewusst mit einer Beeinträchtigung umzugehen und dafür auch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und auch Bewusstsein dafür, dass man selber als Zuhörender sehr viel dazu beitragen kann, dass sich der Stotternde wohlfühlt und dass wir da mehr Toleranz üben in unserer Gesellschaft.
Am Telefon ist jetzt Frau Quambusch aus Münster. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Hier ist die Anne Quambusch aus Senden bei Münster.
Senden bei Münster, dann machen wir es so genau. Frau Quambusch, Ihre Bemerkung oder Ihre Frage, bitte.
Ich habe 2 Patenkinder und das eine hat sehr, sehr spät sprechen gelernt. Also erst mit 2 Jahren erst Mama gesagt. Jetzt sagt er zwar alles, der ist 5, aber er sagt sehr, sehr wenig. Also man muss ihm 4-5 Mal sagen, jetzt räum endlich auf. Und zum Stottern habe ich noch eine Anmerkung. Die Gesellschaft ist sehr ungeduldig. Ich erfahre das oft genug. Zum Beispiel ist mir schon E-Scooter in den in den Rollstuhl gefahren und solche Sachen, weil ihm das einfach alles im Weg steht. Wir stehen uns teilweise auch selber im Weg. Ich erzähle es dir gleich, Diana. Mach uns schon mal einen Kaffee, bitte.
Frau Quambusch, vielen Dank für die Fragen.
Da wollte ich mir noch den Unterschied erklären lassen zwischen schüchtern und ruhig. Das war mein Anliegen. Also viele sagen ja, ach, du bist ja zu schüchtern, um dich zur Wehr zu setzen. Dann mach doch mal den Mund auf. Ne?
Frau Quambusch, vielen Dank. Das waren jetzt drei Fragen. Ich habe mitgeschrieben, einmal sozusagen die Beobachtung bei den kleinen Kindern, dass man einem Fünfjährigen sagt, räum endlich auf und er hört nicht. Das kann natürlich vielleicht auch andere Gründe als eine Sprachentwicklungsstörung haben, aber das vielleicht als erste Frage an Frau Lessig. Wir haben ja eben über die Spanne gesprochen sozusagen. Was ist noch im normalen Bereich und ab wann sollte man vielleicht medizinischen Rat suchen?
Ja, hier an dem Beispiel wurde ja gerade gesagt, dass er zu wenig spricht, und obwohl er eigentlich genug Wörter kennt. Da ist es sicher ganz, ganz wichtig, auch gerade wenn man mit Kleinkindern zusammenlebt oder arbeitet, dass man Sprechanlässe schafft. Ja, dass man mit einem Gegenüber, also mit einem Menschen zusammen einen Sprechanlass hat, indem man zum Beispiel Bilderbücher anschaut oder gemeinsame Spiele spielt oder auch Sprachspiele explizit auch aufgreift, zum Beispiel gemeinsam Lieder singt oder auch Reime findet oder Fingerverse verwendet, um Spaß am Sprechen zu entwickeln. Weil ein großes Thema ist sicher auch der Einfluss von digitalen Medien. Viele Kinder, gerade jetzt in der Pandemiezeit, sitzen stundenlang vor dem Fernseher und auch viele Eltern machen sich da große Sorgen. Wie viel soll mein Kind Fernsehen schauen? Und an sich sind Medien grundsätzlich nicht zu verteufeln und sicher nicht schädlich für die Kinder. Wichtig ist nur, dass in der Zeit, wo sie Medien konsumieren, sie eben nicht das tun, was Kinder in dem Alter normalerweise tun. Nämlich in Konflikte gehen, Probleme lösen, miteinander zu spielen. Und für diese Fähigkeiten brauche ich Sprache. Weil nur wenn ich Sprache habe, kann ich teilhaben an der Gesellschaft und selbstbestimmt sein. Und deswegen empfiehlt man bei sehr jungen Kindern von 3 bis 4 Jahren, dass sie maximal eine halbe Stunde Fernsehen schauen. Und dann Schulkinder maximal eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Medien konsumieren und die restliche Zeit wirklich für Interaktion genutzt wird, für soziale Kontakte, für ein Miteinander, möglichst sehr handlungsbezogen, um eben sprachliche Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern. Auch narrative Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich Geschichten erzählen kann, was ich heute im Tag erlebt habe. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich würde gerne noch eine weitere Frage von Frau Quambusch aufgreifen, und zwar, wie hängen ja Schüchternsein und Sprachentwicklung zusammen?
Ja, auch eine Schüchternheit, das erleben wir ja oft auch bei kleinen Kindern, dass Kinder sehr zurückhaltend sind in Situationen, wenn sie neue Menschen kennenlernen. Aber auch als Erwachsener kann man ja auch vielleicht Persönlichkeitszüge haben, wo man eher zurückhaltend ist. Da in der Tat ist es so, wie Frau Herde das schon gesagt hat, sollte man das Selbstbewusstsein fördern und stärken, indem man Sprachsituationen oder sprachliche Fähigkeiten eben übt und auch Situationen sich da ohne Angst hineinbegibt und mit viel Selbstbewusstsein trotzdem sich erstmal traut, selbst wenn man vielleicht mal Fehler macht. Aber nur wenn ich mich traue, ohne Angst in Kommunikation zu gehen, dann kann ich daran lernen und mich verbessern und meine Fähigkeiten schulen und ausbauen.
Thema Kommunikation, wie viel Kommunikation betrieben wird, darum geht es auch im nächsten Anruf. Herr Todtsauer aus Berlin, guten Morgen. Können Sie mich hören, Herr Todtsauer?
Ja, ich höre Sie sehr gut.
Guten Morgen. Ja, Ihre Anmerkung bitte. Es geht darum, wie viel wir kommunizieren.
Genau, ich bin eigentlich sehr kommunikationsfreudig. Ich bewege mich im Kunst- und Kulturbereich und so weiter. Ich habe ein Künstlerkollektiv gegründet, in dem wir, Sie kennen die Situation selber, der Kunst- und Kulturschaffenden in Berlin und der Republik große Schwierigkeiten gibt. Und da habe ich Leute dort zusammengefasst, habe Auftragswerke vergeben und so weiter und so fort. Und musste alleine schon in diesem Kreis verwundert feststellen, dass die Kommunikation derart zurückgegangen ist, bis auf null teilweise, sich Leute nicht zurückmelden. Ich habe eine Studentin aus Leipzig, die ich mit einem Auftragswerk beauftragt habe und so weiter und so fort, die hat gesagt, also bis 10.01. Schalte ich alles ab und ziehe mich total zurück in mein Häuschen und so weiter und so fort. Und so geht's weiter. Man kann Leute anrufen, versuchen, geht jeder ran, versucht sich selbst und so weiter und so fort, zieht sich in seinem Schneckenhäuschen zurück und so weiter und so fort. Ich bin noch nicht ganz so weit gekommen, um herauszukriegen, was steckt dahinter. Leute, die im Jazzbereich, im Galeriebereich sehr redsam sind und waren und so weiter und so, ziehen sich plötzlich zurück. Ich habe einen Jazzmusiker gebeten, bei unserer Ausstellungseröffnung dort, nein, ich bleibe zu Hause, um Gottes Willen, ich gehe hier nicht raus und so weiter und so.
Herr Totzau, vielen Dank für die Anmerkung. Ich will da mal eingreifen. Das ist natürlich jetzt einmal, so wie ich es verstehe, ein pandemiespezifisches Thema, das sozusagen Kontakte einfach nachlassen. Aber vielleicht kann man es auch auf unser Thema münzen. Frau Lessig, sozusagen, ja, Kommunikation auch im Erwachsenenalter, kann sozusagen das Nachlassen von Kommunikation auch dann ja Probleme verschärfen, zum Beispiel bei Personen mit Redeflussstörung oder bei Personen, die sowieso vielleicht in bestimmten Situationen Probleme haben, sich auszudrücken, zu artikulieren?
Naja, also Menschen, die schon Sprache normal erworben haben, dann ist es eher nicht zu erwarten, dass sich Spracherwerb oder eine Sprachstörung dann zeigt. Meistens gibt es eben neurologische Ursachen wie Schlaganfall, Entzündungen im Hirnbereich oder Tumoren, die dann eher zu erworbenen Sprachstörungen führen.
Ich meine,
hier ist es wirklich eher, das genau. Ist hier eher eine Frage der Kommunikation. Das ist eher auf sozialer Ebene. Und da hatten wir ja gerade schon einen sehr schönen Beitrag zu Einsamkeit und Kommunikation und was das mit unserer Hirnaktivität macht. Also ich denke, das war schon eine gute Erklärung, warum manche Menschen in Isolation weniger kommunizieren und was das mit uns macht. Aber das an sich hat jetzt nichts mit Spracherwerb, Sprache an sich zu tun, wenn ich diese Kompetenzen alle schon erworben habe. Und grundsätzlich am Stottern oder Vereinsamung, es ist eben eine aktuelle Situation im Rahmen der Pandemie, aber ich denke, wenn man die sprachlichen Fähigkeiten erworben hat, wird sich daran sicher nichts ändern dadurch.
Ich würde gerne eine E-Mail zitieren, die wir von einer Hörerin bekommen haben. Da geht es um das Thema Lispeln. Sie schreibt, meine Tochter ist 3,5 Jahre alt und hat aus meiner Sicht einen altersgerechten Wortschatz und auch Redefluss. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ihr Lispeln immer stärker wird. Ich sehe sonst keine problematischen Einflüsse. Sie hat zum Beispiel nie einen Schnuller genutzt. Und jetzt die Frage, wäre es sinnvoll, auch jetzt schon eine Logopädie-Behandlung einzuleiten oder gibt es andere Einflussmöglichkeiten, die abgeklärt werden sollten? Was wäre da Ihre Einschätzung?
Also im Alter von 3 Jahren ist das Lispeln noch völlig normal und in dem Fall auch noch nicht als Krankheit anzusehen oder als pathologisch anzusehen. Das heißt, hier kann man erstmal ruhig abwarten und möglichst als gutes Vorbild wirken. Das heißt, wenn das Lispeln auftritt und zum Beispiel das Kind diese Sahne sagt, dass man dann sagt, du meinst die süße Sahne, man also nochmal das korrekt ausspricht, dass das Kind es nochmal korrekt hört. Es ist aber ein rein motorisches Problem, dass nämlich das Kind die Zunge zwischen die Zähne schiebt und deswegen, dass es nicht richtig artikulieren kann, also eine rein phonetische Aussprachestörung. Und da ist es so, wenn das Kind zum 5. Geburtstag das S noch nicht richtig artikulieren kann, also bis dahin kann man beruhigt abwarten, dann sollte man sich gezielt in Therapie begeben und das auch möglichst intensiv, 2-mal die Woche und sollte möglichst zu Hause jeden Tag auch üben an der Artikulation der S oder der Zischlaute. Und das sollte man machen, möglichst vor dem Schneidezahnwechsel. Dann zur Einschulung, meistens mit dem 6. Geburtstag, kommt der Schneidezahnwechsel. Bis dahin sollte man diese motorische Fähigkeit erworben haben. Wenn dann die Schneidezähne rausfallen, dann hat man erstmal kein Widerlager für die Zunge, sodass man dann nicht mehr gezielt daran arbeiten kann, sondern erst dann wieder arbeiten kann, wenn die neuen Schneidezähne durchgebrochen sind. Und dann sollte immer noch ein Lispeln vorhanden sein, kann man dann nochmal danach in gezieltere Therapie gehen. Aber in der Tat würde ich jetzt in dem Fall sagen, abwarten, Ruhe bewahren und wenn nach dem 5. Geburtstag immer noch eine Symptomatik da ist, dann in Behandlung begeben.
Um den Spracherwerb im Kleinkindalter geht es auch bei unserer nächsten Anruferin aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Anmerkung oder Ihr Erfahrungsbericht?
Unser Sohn ist 3 Jahre alt geworden im Dezember und sein Wortschatz beschränkt sich auf Ja, Nein und Mama. Er möchte sich gerne mitteilen, aber das ist alles ganz nasal. Wenn er blau sagt, sagt er Au und das ist alles ganz nasal, als wenn es zugeht. Er hatte mit seinem ersten Lebensjahr die erste Mittelohrentzündung und auf unser Drängen hin wurde er mit 2 operiert und da war auch alles dicht gewesen. Er hat dann diese Paukenröhrchen gekriegt, die länger als eigentlich drin geblieben sind, zum Teil dann auch wieder verstopft waren. Es hat aber nichts an seiner Sprache geändert. Also der Sprachwortschatz ist immer noch beschränkt auf diese 3 Wörter. Er geht seit einem halben Jahr zur Logopädie. Die Hörtests waren ganz okay für seine Vorgeschichte, recht gut sogar. Wir waren im Gesundheitsamt für hörbehinderte Kinder, wo verschiedene Hörtests gemacht worden sind. Wir sind in der Poliklinik, wir sind beim HNO, bei einer Orthopädin, Chiropraktikerin im SBZ für Audiologie ist er angemeldet, da haben wir noch eine 6-monatige Wartezeit. Wir wissen nicht weiter und uns kann keiner sagen, warum es so ist und wie wir ihn da bei dem Defizit dann unterstützen können.
Vielen Dank für die Frage, Frau Lessig. Ja, was wäre Ihre Einschätzung nach dem, was Sie da nach dem Informationsstand sagen können?
Ja, das klingt danach, als wenn der junge Mann da ganz stark eingeschränkt ist im Bereich des Lexikons und der expressiven Sprachentwicklung. Also, dass es eine sehr schwerwiegende expressive Sprachentwicklungsstörung ist. Hier würde man auch nicht mehr von Verzögerung sprechen, weil er schon 3 Jahre alt ist. Also, er ist kein Late Talker mehr, sondern hier würde man wirklich von einer manifesten Sprachentwicklungsstörung im expressiven Bereich sprechen, wobei das Rezeptive, also wie gut das inhaltliche Verstehen ist, das sollte man auf jeden Fall auch testen, ob es auch da Einschränkungen gibt. Ja, hier bleibt leider nichts anderes zu tun, als erstmal weiter abzuklären, zum Beispiel in diesem SPZ, in diesem sozialpädiatrischen Zentrum im Bereich auch der PET-Audiologie und dann möglichst sehr intensiv in die Förderung reinzugehen. Und da muss ich erstmal so perspektivisch sagen, vermutlich wird man 2-3 Jahre sehr intensiv an dieser Sprachentwicklungsstörung arbeiten müssen und das wird nicht so schnell zu behandeln sein, weil einfach der Entwicklungsrückstand schon jetzt sehr, sehr deutlich ist.
Vielen Dank für den Anruf nach Berlin. Frau Lessig, zum Schluss noch kurz die Frage, das ist vorhin schon mal angeklungen, welche Rolle spielen Kita und Schule bei Sprachentwicklungsstörungen? Können die eine mangelnde Sprachförderung durch die Eltern ein Stück weit kompensieren?
Sie können ausgleichen und unterstützen, gerade durch diese additive Sprachförderung, dass man inzwischen vermehrt pädagogische Mitarbeiter hat oder Kollegen in den Kindergärten, die dafür ausgebildet sind, die Kinder besonders auch sprachfördernd zu unterstützen. Und hierbei ist es ganz wichtig, dass man eben nicht nur einfache Alltagssprache hat, sondern wirklich auch anspruchsvollere Sprache den Kindern präsentiert. Das ist sehr, sehr wichtig, aber man weiß, wenn Defizite im Spracherwerb da sind, dann braucht es eigentlich wirklich eine ambulante Einzeltherapie. In den Schulen wird vermehrt versucht, Kinder mit Einschränkungen besser in die Gesellschaft zu integrieren oder in den Regelschulbereich zu integrieren.
Ich gehe an der Stelle nochmal dazwischen. Entschuldigung, wir laufen wieder auf die Nachrichten zu. Das war die Sprechstunde zum Thema Ursachen und Behandlung von Sprachentwicklungs- und Sprechstörungen. Als Expertin aus Mainz zugeschaltet war Anne Lessig, Leiterin der Abteilung für Kommunikationsstörungen an der Universitätsmedizin Mainz. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.